wollten immer was starten, was nicht wirklich viel Kapital benötigt. Das ist einfach mein Ding. Lass uns doch einfach mal einen Webshop bauen, die Produkte einfach schöner machen. Also wir machen alltägliche Dinge im Haushalt quasi schick, funktional und nachhaltig. Und mittlerweile bewegen wir uns schon so auf den achtstelligen Jahresumsatz zu. Mach das, bau dir dein Baby auf und wenn du merkst, hey, das funktioniert, ich habe den Drive, dann mach langsam den Swing.
Vom German Dream zu einer der aufstrebendsten D2C-Brands, die es aktuell in Deutschland gibt. Wir haben heute Ferdinand Schulz bei uns und Ferdinand ist Gründer und Geschäftsführer von Nordesign. Das hat er gemeinsam mit seiner Schwester gegründet und heute steuern die beiden feuchtfröhlich auf achtstellige Umsätze zu mit wirklich sehr interessanten Produkten, weil diese vermeintlich eigentlich sehr generisch sind. Sie haben eigentlich allerdings angefangen im Konzernumfeld, man könnte sowas ja wie den German Dream nennen, also wirklich bei den größten Firmen rund ums Thema Automobil gearbeitet und wirklich auch gute Positionen gefüllt, dann mit ja noch einem sehr guten Standing in diesen Companies, dann doch einfach alles auf eine Karte gesetzt, nebenberuflich die Sache ausgegründet, dann in Vollzeit und nach dann doch sehr interessantem Start heute dann die Road zu 8-Figure. Besonders macht das Ganze, dass sie von Anfang an diesen Doppelweg gewählt haben. Sie machen sehr, sehr viel über den Stationären, das heißt bei DM und Co., aber haben jetzt eben auch eine krasse Durchdringung online geschafft und wir sprechen eben ganz lange eben auch über die Gründung, was so die Schwierigkeiten sind, wie kommt man in den Handel eigentlich rein, wie bringt man ein recht generisches Produkt wie beispielsweise einen Spülbecken-Organizer für 90 Euro fast an den Mann oder an die Frau, warum es vielleicht vermeintlich anders ist, als man vielleicht denken mag und wo das Ganze noch hingeht mit weiteren Produkten und Co. Es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Wir schätzen beide Ferdinand sehr, ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner und der ganze Tag in Köln hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Ist eine tolle Folge geworden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich Nordesign entwickelt. Aber ich glaube, hier in dieser Folge bekommt man schon ganz gute Einblicke, warum das so gut aufgeht und dass die beiden, die es machen, also Ferdinand und seine Schwester Tessa, einfach sehr, sehr smart sind. Deswegen viel, viel Spaß. Ich bin an der Stelle raus und viel Spaß mit der Folge. Ciao. Und einen kurzen Hinweis an dieser Stelle. Auch in diesem Jahr wird E-Commerce Decoded von Chatarmin unterstützt. Chatarmin ist ein WhatsApp-Marketing-Tool, speziell gemacht für E-Com-Brands. Über 400 Marken wie Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs benutzen Chatarmin bereits, um Kunden wirklich einfach, sehr einfach über WhatsApp zu erreichen. Von Marketing über Automatisierungen bis hin zu Service, da geht eigentlich fast alles. Und das Tool integriert sich nahtlos in Shopify, Klaviyo und eigentlich alle gängigen E-Commerce-Tech-Stacks. Daher meine Empfehlung, nach dem Podcast gerne mal abchecken. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Ferdinand von Nordesign. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, freut mich, dass ich da sein darf.
Was eine Ehre, lange an der Folge gearbeitet. Ich gebe heute, glaube ich, nach 6 Wochen
Abstinenz
im Podcast mein Comeback. Mit der Folge mit dir. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Sehr schön. Ja, dann muss es sich lohnen.
Auf jeden Fall. Wie geht's? Wie war die Anreise?
Sehr gut. Gut, ja, doch. Von Stuttgart lässt sich so 4 Stunden bist du da, beziehungsweise 3, das ging gut.
Ja. Das geht gut, ne?
Ja, ja.
Easy. Cool. Also, wir haben heute, glaube ich, wir haben länger schon an der Sache gearbeitet. Wir kennen uns ja irgendwie auch schon ein paar Tage, aber vielleicht die ein oder andere Person kommt ja auch vielleicht irgendwie neu in E-Commerce mit rein und sonst irgendwas. Also, vielleicht gibt es ein paar Leute, die von dir und der Brand, die du mit deiner Schwester baust, vielleicht noch nicht gehört hat. Vielleicht kannst du im ersten Schritt einfach einmal, um die Leute so ein bisschen zu hooken, irgendwie einfach so ein bisschen die Hüllen fallen lassen. Wer bist du? Was machst du? Was macht bei Nordesign? Und vielleicht, wie groß ist es mittlerweile geworden?
Genau, nee, sehr gerne. Also ich habe Nordesign gemeinsam mit meiner Schwester, mit Tessa, gegründet vor mittlerweile auch schon 4 Jahre her. 2021, es war quasi während Corona haben sich ja auch viele die Frage gestellt, ne, so was mache ich, was habe ich bisher gemacht, ist es noch das Richtige für mich? Genauso war es bei uns und dann haben wir theoretisch uns einfach mit Interior zu der Zeit beschäftigt. Wir wollten immer was starten, was nicht wirklich viel Kapital benötigt. Also ich hatte immer Ideen mit App-Gedanken, irgendwie Software. Das waren immer so diese Hypes. Ne? Wenn du halt aus einer Angestellten-Bubble kommst, sage ich mal, dann beschäftigst dich halt echt mit Themen, die einfach größer sind und einfach mal starten und mit einem geringeren Budget. Da bist du dann irgendwo, versuchst dich an simplen Produkten. Und dann haben wir einfach während Covid haben wir viel Zeit zu Hause verbracht, klar, du warst sozial etwas isoliert und dann war das Thema, gerade im Spülbereich, sah halt einfach viel total kunterbunt aus Plastik, du kennst diese gelben Schwämme mit, keine Ahnung, diesem schwarzen Scrubbing-Pad, gelber Schwamm, irgendwie Spülmittelflaschen, die einfach nur knallebunt sind und da haben wir gesagt, komm, das ist einfach mein Ding, lass uns doch einfach mal einen Webshop bauen, die Produkte einfach schöner machen und das ist letztendlich die Vision von Nordesign, ne? Also wir machen alltägliche Dinge im Haushalt quasi schick, funktional und nachhaltig und mit dem Motto, sage ich mal, arbeiten wir jetzt uns von der Küche ins Bad, als auch jetzt in den Interior-Bereich letztendlich fort. Mittlerweile, wir sitzen in Stuttgart. Man hört es wahrscheinlich oder hat es schon ein paar Mal rausgehört vom Dialekt. Ich habe davor schon einen Sprachkurs gemacht. Das bedeutet, ich versuche hier wirklich Hochdeutsch zu sprechen.
Das würde keiner übernehmen.
Ich liebe diesen Akzent.
Ist authentisch, ne?
Authentisch.
Genau, und wir arbeiten mittlerweile sind wir zu acht im Office. Super, super lean aufgestellt, haben einen Teil, der beschäftigt sich wirklich mit E-Com, also D2C, direkt an den Endkunden, und der andere Teil ist quasi offline, B2B. Dort haben wir Kunden wie Budni, Müller, der im Drogeriemarkt, Großhändler in der Schweiz, und ja, das ist so das Setup, mit dem wir gerade fahren und bewegen uns jetzt langsam. Also wir haben das lange nebenberuflich gemacht, und dort waren einfach auch keine großen Umsätze möglich. Das hat sich wirklich so sukzessive hochgesteigert. Und mittlerweile bewegen wir uns schon so auf den achtstelligen Umsatz oder Jahresumsatz zu. Aber es ist eine Journey. Also wir haben jedes Jahr unsere Challenges, wie jeder Gründer, der diesen Weg geht. Und wir hängen irgendwo in between gerade drin und wollen dieses Jahr aber richtig, also wirklich nochmal richtig Fahrt aufnehmen und genau dann die achtstelligen Umsatzniveaus auch knacken.
Finde ich geil.
Das ist das Ziel, ja.
Also also ich kenne die Brand jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger, und wir werden in diesem Gespräch, was wir heute noch führen, glaube ich, auch irgendwie zu diesen Punkten kommen, an denen wir manchmal standen. Ich kann mich irgendwie noch gut erinnern, dass manchmal, als du eben meintest, dass es auch irgendwie einfach manchmal nicht so einfach war, dass dann irgendwie vieles hinterfragt wird, und jetzt steht man hier und geht irgendwie auf achtstellig souverän sicher hinzu. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist sehr, sehr besonders. Wenn wir hier in dem Podcast so ein bisschen einem Schema folgen, dann beginnt das immer so ein bisschen auch damit, dass wir uns überlegen, hey, oder einfangen wollen, wo beginnt deine Reise so ein bisschen? Mhm. Ihr habt ja irgendwie beide recht ähnliche Vita. Also du und Tessa, ihr seid irgendwie Automobil, habt irgendwie, glaube ich, in Stuttgart so die bekanntesten Arbeitgeber irgendwie so abgeklappert, die es halt so gibt. Was ich jetzt mal vielleicht in dem ersten Schritt erstmal als so ein bisschen so the German Dream, also irgendwie in Krankingenieursunternehmen rein, der halt irgendwie lange mitgemacht. Aber vielleicht kannst du selber mal so ein bisschen erzählen, wie du irgendwie so ein bisschen ins Berufsleben reingestartet bist, weil wenn man sich faktisch ja irgendwie die Einstiege so ein bisschen anguckt, war jetzt vielleicht nicht immer abzusehen, dass du sagst, okay, ich gründe eine eigene Interior-Brand, sondern bleib vielleicht irgendwie eher bis 60 bei, keine Ahnung, Porsche oder so, rock da irgendwie den Einkauf weg. Also vielleicht kannst du so ein bisschen darüber sprechen, wie du ins Berufsleben reingestartet bist. Das wäre, glaube ich, sehr spannend.
Gerne, genau. Also wie du schon sagst, bei uns im Süden hast du halt wirklich die großen Autokonzerne, also wirklich von Mercedes, Porsche, Bosch ist sehr groß als Automobilzulieferer natürlich, dann hast du ZF, München ist auch nicht weit mit BMW, Audi hast du vor Ort, und das ist halt so, wenn du dort studieren gehst und in dieser Bubble letztendlich groß wirst, dann ist das so das Ziel, ne? Also ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, und wenn du dich umschaust nach Jobs, dann bist du natürlich bei den Großen immer voll im Fokus, ne? Und letztendlich war es bei mir so, mich hat einfach das Produkt letztendlich fasziniert, wie viele in dem Alter, vor allem als junger Kerl, ne, da hast du einfach Bock, vielleicht auch mal ein Auto zu fahren, das schick aussieht und ein paar PS unter der Haube hat. Und so war es bei mir. Und damals war auch die Autoindustrie und gerade auch der Sportwagensektor, ich glaube, das war so die Hochphase, ne? Das war so 2012, 2013, habe ich Abi gemacht in der Zeit. Und ja, damals waren wirklich noch Verbrennermotoren, kein Turbo, kein Hybrid. Und bei Automotorsport hat sich gefühlt jedes Modell so ein bisschen überboten. Und da war einfach für mich klar, das ist was, wo ich Bock drauf habe. Und dann habe ich mich letztendlich einfach beworben. Also ich habe damals an der Hochschule Esslingen studiert, einen Wirtschaftsingenieur gemacht und parallel immer versucht, Praxiserfahrung zu sammeln. Und ich hatte ziemlich Glück, weil ich jemanden kannte bei Mercedes, über den ich dann quasi zu Mercedes nach Südafrika, East London ist das, also so die Garden Route hoch von Kapstadt aus, und Mercedes China, in Peking war das, im Einkauf konnte ich da ein Praktikum machen, war total witzig, war vor meinem Studium, das heißt, ich musste mich nach dem Abi einfach wo einschreiben, dass ich da halt dieses Zertifikat hatte, ne? Weil sonst nimmt dich Mercedes nicht, wenn du kein Student bist. Das heißt, ich glaube, irgendwo in Frankfurt in der IT eingeschrieben, dass ich halt die Chance habe, bei Mercedes dieses Praktikum zu machen. Und das war ein cooler Start. Und dann hatte ich quasi diesen Punkt schon in meinem CV drin. Und mit dem in den relativ jungen Jahren, ich glaube, ich war damals so 20, 21, mit dem bist du dann halt einfach hausieren gegangen, hast dich bei Porsche beworben, und dann, klar, hattest du schon so deinen Proof, ne? Warst bei Mercedes, und dann ging das letztendlich immer weiter. Und dann habe ich bei Porsche in Weissach im Fahrwerk gejobbt. Weissach, super cooler Standort, mit eigener Teststrecke,
Witzig, da war ein Freund von mir auch mal. Ja. Ist dann auch mal die Porsche auf der Teststrecke gefahren.
Ja, genau. Ja, also ja. Selbst fahren durftest du damals nicht als Student sozusagen, aber mitfahren und irgendwie wurde es halt so in diese Welt reingeführt und da warst du natürlich auch super stolz. Da hast du auch stolze Eltern, weil du da unten dann irgendwie bei Porsche hier in Weissach und entwickelst die Sportwagen von morgen mit den ganzen R-Königen, die du dann irgendwo in der Zeitung siehst. Also es war schon eine coole Zeit und das hat mich einfach angetrieben. Mein oberstes Ziel war immer irgendwie die Autos zu fahren und die zu bewegen. Genau, und dann das war für mich der Einstieg in diesen VW-Konzern und dort hängt ja auch Audi dran und bin dann von Porsche quasi zu Audi nach Neckarsulm.
Ist ja so ein bisschen gesprungen, kann man eigentlich sagen. Irgendwie, genau. Ne? Also dann mal irgendwie wieder zu Bosch oder so. Also
so ist es. Letztendlich bin ich da einfach dann durchgehüpft und dann noch bei Lambo in Italien. Das war eine ganz coole Station. Die sitzen bei Bologna in der Ecke und dort war Gesamtfahrzeugentwicklung und dann war für mich so dieses Game langsam durchgespielt, weil ich bin alles gefahren, war dann noch 4 Jahre Testfahrer, also wirklich Fahrdynamik in Schweden, Nürburgring, quasi in Spanien auf den Teststrecken. Und dann war für mich so der Punkt, jetzt bin ich gefühlt alles gefahren, was du so irgendwie so als kleiner Junge dir so erträumt hast, ne? Also wirklich bis Hypercars zum Teil. Und dann dachte ich so, jetzt gibt's nur noch den Weg ins Management, aber das war nie mein Ding. Also in großen Unternehmen, große Organisationen, die ticken einfach einen Tick anders. Und das war nie der Place, wo ich mich wohlfühle, ne? Weil einfach, da wird viel mit Ellenbogen gearbeitet, oftmals viel politisiert, oftmals findet nie die beste Lösung auch wirklich den Erfolg. Ne? Das heißt, es gibt einfach viele strategische Spielchen und aus dem ganzen Umfeld heraus wollte ich mich rausentwickeln, war für mich aber zu dem Zeitpunkt total schwierig, weil du bist wirklich 6, 7 Jahre lang in die Richtung gelaufen. Also ich bin 34, ne? Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, wir hatten es vorhin in der...
Ja, das Video guckt,
ich wurde übrigens auf 29 gestellt.
Von beiden.
Nee, genau, also dann war letztendlich irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dachte so, ich muss was anderes machen. Dann kam Covid, ne? Und wie ich vorhin oder einleitend erzählt hatte, war das dann der Punkt, wo es die Möglichkeit gab, sich nochmal umzuorientieren. Und dann ist es einfach in einem Side-Business entstanden. Ne?
Aber
das heißt, du warst dann sozusagen von deinem aktuellen Arbeitgeber in Kurzarbeit und hattest einfach zu viel Zeit? Oder was war quasi, also du sitzt ja nicht zu Hause rum und denkst, ich habe ja eigentlich schon irgendwie einen 40-Stunden-Job, lass jetzt nochmal irgendwie 20, 30 oben drauf packen.
Also es gibt die offizielle und die inoffizielle Variante.
Kannst du ja beide mal erzählen und dann müssen wir raten, welche ist.
Nee, genau, also ich glaube, Porsche CEO hat bisher noch nichts zugehört. Ich glaube, du bist sicher.
Wer weiß, vielleicht startet er auch bald E-Com-Business. Nee, also es ist so, offiziell, klar, also deine 40 Stunden. Inoffiziell ist so, ich habe einfach mit 2 Laptops gearbeitet. Also ich hatte einfach wirklich die Energie und den Drive und ich war auch in meinem Angestelltenjob nicht mehr happy. Mhm. Weil ich hatte so viel Energie in mir drin und die musste irgendwo hin und im Angestelltenjob konnte die nur quasi durch Freigabe von Führungskräften, damit dann hast du einen Talentpool, hast du einen Entwicklungspfad. Und meine Energie, die konnte einfach nicht mehr raus. Früher war die Energie immer, die Fahrzeuge zu bewegen. Das war für mich irgendwie so gecheckmarkt, ne? Also wie so ein Check für mich in meiner Karriere. Und dann gab's nur noch den Weg, sich in der Organisation weiterzuentwickeln als Angestellter. Und dort warst du halt immer abhängig von deinen Führungskräften, von anderen Zufällen zum Teil auch, ob eine Stelle frei wird, ne, oder wie die HR
auch einfach Glück da auch, ne? Also genau. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und irgendwie auch die richtigen Kontakte halt haben.
So ist es, ja. Erfolg ist dort sehr auch vom Glück oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort abhängig.
Ich finde das eigentlich spannend, weil ich hatte das ganz anders erwartet. Das wirkt für mich jetzt so, dass du einfach immer so ein bisschen eigentlich schon der Leidenschaft gefolgt bist. Also du wolltest dann irgendwie einfach, keine Ahnung, den 911er fahren oder keine Ahnung, bist dann irgendwie nach Italien gefahren, bei Lambo irgendwas zu machen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sozusagen es immer dein Traum gewesen wäre, diese Karriereleiter halt eben zu spielen und dann hättest du den Ausweg gefunden, aber dann würdest du von dir selber wahrscheinlich auch beschreiben oder sagen, dass du ein sehr leidenschaftsgedrivener Mensch bist.
So ist es, ja. Wobei ich muss wirklich gestehen, also in diesen Jahren, gerade so zwischen 20 und 30 oder 25, da wusste ich noch nicht so richtig, wer ich bin und was ich wollte. Du entwickelst dich ja auch als Person, als Persönlichkeit und deine Interessen, die ändern sich auch, je nachdem, welche Erfahrungen du sammelst. Und auf dem Weg habe ich auch viele Möglichkeiten gehabt, in Organisationen reinzublicken. Ich habe mich auch nochmal reflektiert, wer bin ich, was bringt mich nach vorne? Sind es nur die Autos oder ist es wirklich der Konzern, in dem ich arbeiten will und ein Team führen will? Und das war einfach nicht der Fall. Ne? Zu dieser Erkenntnis hat es einen gewissen Weg gebraucht, der ging ein paar Jahre. Und Covid war letztendlich dann einfach nur der Enabler, um mal wirklich anzuhalten und zu überlegen, hey, gerade durch Homeoffice hast du ja auch viel mehr Möglichkeiten. Ne? Dann hast du, wie gesagt, ich hatte wirklich 2 Laptops offen, also die inoffizielle Variante und habe dann halt wirklich links damals war ich bei Bosch, mein Bosch-Geschäft gemanagt.
Deswegen
und rechts halt
heute gekommen. Schlecht.
Ja, genau, wahrscheinlich. Nee, so war es letztendlich. Ne? Und dann hast du auch viele Möglichkeiten. Dann bin ich irgendwann in Teilzeit übergeswitcht, als dann der E-Com-Bereich ein bisschen lief. Und wir hatten relativ früh bei Nordesign, also wir haben so B2B-Messen gemacht am Anfang und mit unseren Produkten, gerade Spülmittel, Reinigungsschwämme, das war so das Produktline-up ganz in der Early Stage. Und dadurch, dass wir E-Commerce, wir haben auf Wix damals unseren Webshop aufgebaut, also völlig absurd, ne, für eine
E-Commerce.
Ja, danke. Und mit der Basis haben wir dann einfach gecheckt, E-Com ist wirklich ein Expertengame. Wenn du nicht aus der Blase kommst und damit keine Erfahrung hast, dann ist es echt verdammt schwierig. Und dann sind wir wirklich erstmal auf Messen gegangen, in den B2B-Bereich rein und hatten dann so ein bisschen unser erstes sicheres Einkommen auch und haben mit diesem Einkommen dann quasi den E-Com-Tryout sozusagen finanziert, ein Coaching gemacht. Bei E-Com Unlimited, ich weiß nicht, Emre, mit
den haben doch jetzt
Creamy Fabrics. Ja. Ziemlich stark auch. Mhm. War ein guter Coach, gerade so für die Anfänge. Ich weiß noch, das erste Video von ihm, was uns gecatcht hat, war, glaube ich, so ein bisschen, das war so ein bisschen scammy mit irgendwie schnell reich werden und so weiter. Und dann hatte ich mit Eugen von Pamis damals telefoniert und er hat gesagt, hey, die machen das gut, lass die so ein bisschen ranführen an das Thema E-Com. Und mit unserem Verdienst dann aus dem B2B-Bereich haben wir einfach das finanziert und sind da so ein bisschen reingewachsen, auch mit Shopify-Store dann. Genau.
Aber das heißt so gesehen, wenn man so ein bisschen über noch kurz die Gründung von Norddesign zurückkommt, das war jetzt eher dann auch irgendwie so ein bisschen Learning on the Job und irgendwie einfach, keine Ahnung, kannst du ja irgendwie auch noch kurz sagen, wie Tessa dann sozusagen mit dazugekommen ist oder wie euer Verhältnis halt generell war. Es war jetzt dann eher so, dass ihr losgegangen seid und irgendwie einfach Sachen ausprobiert habt und dann halt irgendwie den Weg darüber gefunden habt, weil ich hätte da am Anfang tatsächlich auch irgendwie eher die These in den Raum gestellt, dass ihr vielleicht so extrem strategisch an die Sache rangegangen seid. Ich meine, ihr kommt irgendwie von Automobilzulieferern. Ich glaube, Tessas Background ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich es richtig gesehen habe, eher so brandseitig sozusagen, aber auch auf Konzernebene. Deswegen hätte für mich jetzt auch irgendwie Sinn ergeben, dass ihr da sehr stringent, sage ich mal, einem Blueprint folgt, was ihr selber aufgebaut habt. Wenn ich es richtig verstehe, war es aber auch vieles einfach so Try and Error and let's get the party started.
So ist es, ja. Also wir sind wenig strategisch. Man könnte es vielleicht meinen, weil wir irgendwie aus diesen großen Konzernen kommen. Aber letztendlich sind wir einfach auch so ein bisschen aktionistisch getrieben. Mittlerweile auch nicht mehr. Mittlerweile machen wir Dinge bewusst strategischer. Aber am Anfang war wirklich der Ansatz, einfach mal machen und try out. Und was ist die Downside? Es kann eh nichts passieren. Zur Not floppt es. Am Anfang hast du ja auch wenig Kapital drin. Und so haben wir uns letztendlich aufgeteilt und ich bin so ein bisschen in diese Operation-Seite rein und Tessa vielmehr ins Branding-Marketing und sie kommt auch aus der Schiene, also sie hat auch in den Konzernen eher im Marketing gearbeitet und mit dem Setting fahren wir bis heute durch und am Anfang war wirklich, wir haben gerade Spülmittel, ne, sagst du, ist ja kein komplexes Produkt, denkst halt diese bunten Plastikflaschen, wie ersetzt du die, bestellst halt schicke Glasflaschen im Apotheker-Look. Die Flasche kriegst du irgendwie bei glasshop24.de, dann holst du noch die schicken Pumpaufsätze, dann holst du irgendwo noch im Kanister halt das Füllgut, also das Spülmittel, designst ein Etikett und dann waren wir wirklich im Keller, haben abgefüllt, ne, und die Etiketten draufgeklebt und wärst du das strategisch angegangen, hättest vielleicht gesagt, okay, wir designen erstmal ein Produkt fertig, wir suchen uns einen Produzenten, der die ersten 2000 Stück macht, das ist der Marketingplan, wenn das und das nicht passiert, was machen wir dann? So war es bei uns nicht. Wir sind einfach wirklich reingestartet, mit dem Handy Bilder gemacht, die Bilder hochgeladen, dann in unserem Wix-Store irgendwie versucht Traffic. Wir dachten auch am Anfang, der Wix-Store ist live und danach kauft jemand Pustekuchen. Ne? Ohne Traffic hast du letztendlich auch keine Customers. Also waren schon viele blutige Learnings mit dabei und sich aus dieser, das ist ja eine ganz andere Bubble, aus der du rauskommst. Ne? Du beschäftigst dich mit Strategien, Technik im Automobil oder irgendwie Marketing wirklich in Großkonzernebene. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie ich eine Brand aufbaue, wie ich ein Unternehmen gründe. Was sind auch finanzielle Strukturen, die notwendig sind? Wie melde ich ein Gewerbe an? Also diese ganzen Basics, ne, die sind wir alle blutig durchlaufen mit sehr, sehr viel Energie. Und ich erinnere mich wirklich an Tage, wo wir, das war so ein, ich sag so dieser erste Rush mit unserem Großhändler in der Schweiz. Der hat uns auch einiges an Umsatz eingespielt. Und der hatte eine Bestellung abgegeben, irgendwie damals, ich glaube, wir hatten so 50.000 Jahresumsatz und dann kam die Order rein für 65.000 Euro. Und wir dachten so, oh mein Gott, soll ich mit gefühlt nie wieder arbeiten? Wir haben es geschafft. Und in dem Moment, wo ich dachte, oh mein Gott. Also,
Tessa, willst du auch eine Rolex?
Der ist mir direkt mit einem Elfer gut zu holen.
Schon im Konfigurator drin gewesen.
Lena war schon mal da.
Ja, genau, ja. Und im zweiten Moment war halt direkt so die Überlegung, fuck man, wie setze ich das um, ne? Also was ist notwendig, um die Order überhaupt zu bedienen? Und dann waren wirklich eigene Abfüllanlage gekauft, eigene Etikettiermaschine und im Hochsommer über eine Woche während unserem Hauptshop, abends sozusagen, haben wir einfach abgefüllt, etikettiert und die Dinge verpackt, ne? Und das, das muss ich schon sagen, würde ich nie wieder machen, wenn ich jetzt nochmal eine Brand gründen würde. Oder ich wäre auch ultra dankbar gewesen, wenn ich vielleicht als Praktikant, Student nicht in diesem großen Konzern gewesen wäre früher und hätte mal sowas mit begleitet. Wobei, es kommt ja immer alles zur richtigen Zeit und alles nimmt seinen Weg. Und dieses Konzernleben hat uns, glaube ich, auch viel gelehrt, was wir jetzt von dem wir jetzt echt gut profitieren, wenn es gerade um Organisationsaufbau geht. Also das ist jetzt ist unser Game wirklich Organisation aufbauen, Personal enablen, die gleiche Vision zu leben. Das ist jetzt das Game und da profitieren wir schon viel von dieser Struktur.
Wenn wir nochmal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, wir würden, also was wäre so ein bisschen so die Frage, ich glaube, wir müssen sozusagen das Gespräch einmal in zwei grundsätzliche Ebenen teilen. Einmal so ein bisschen, hey, okay, wie habt ihr den B2B aufgebaut und wie habt ihr sozusagen den B2C aufgebaut, weil ich glaube, das ist am Ende, wenn alles zusammenkommt, so ein bisschen das, was irgendwie euch so extrem stabil macht und eben auch irgendwie, sag ich mal, jetzt so ein bisschen das Fundament bildet, wo ihr halt hinwollt. Am Anfang finde ich es irgendwie spannend zu verstehen, was du sagst, was Norddesign besonders macht. Ich frage jetzt sehr reißerisch, weil man muss sich natürlich überlegen, ihr irgendwie euer Bestseller ist ein Organizer im Spülbecken, sage ich jetzt einfach mal. Das ist vermeintlich ein sehr einfaches Produkt. Es gibt irgendwie immer Competitors, die ein ähnliches Produkt verkaufen, was günstiger ist. Ihr seid irgendwie immer eher zum höheren Preispunkt. Und da frage ich mich so ein bisschen, ihr seid extrem erfolgreich, ihr kriegt irgendwie alles wunderbar gut hin. Aber es sind natürlich jetzt keine Produkte, die einen übelsten Need erfüllen. Also das ist jetzt beispielsweise vielleicht eher nichts irgendwie Nahrungsergänzungsmittel, wo man halt ganz klar, sage ich mal, irgendwie auf ein Problem eingehen kann. Das ist halt am Ende des Tages ist es halt ein Organizer im Spülbecken. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht böse genommen, das zu sagen, so zu nennen. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen drüber sprechen, was euch besonders macht und wie du das Thema vielleicht so ein bisschen siehst. Weil wenn man rational drauf guckt, dann würde man ja eigentlich eher sagen so, boah, ob ich jetzt gegen den 30-Euro-Competitor auf Amazon mit meinem 80-Euro-Produkt wettbewerben will, weiß ich jetzt nicht.
Nee, ist eine berechtigte Frage und wir stellen uns tatsächlich auch mehr öfters, als du wahrscheinlich denkst. Also das ist ja auch letztendlich im Marketing die essentielle Frage, wie kriege ich genau diesen Punkt an unsere, an potenzielle Kunden oder Interessenten vermittelt. Und was uns letztendlich besonders macht, ist einfach wirklich die Qualität des Produktes. Ich hatte witzigerweise kürzlich die Erfahrung gemacht, jemand hat auch gesagt, hey, ein Organizer für 55 Euro aus Metall habe ich für den Spülbereich in Amazon gekauft für 15 Euro, ist auch aus Metall. Würde ich niemals ausgeben, ne? Dann habe ich den Organizer ihr zugeschickt. Sie hat ihn ausgepackt und sagte, ey, krass, so hochwertig. Der wiegt auch wirklich was. Also der hat richtig Gewicht, der ist schwer, der wackelt nicht, der klappert nicht, der steht auf einer ebenen Fläche. Und das ist dieser feine, aber kleine Unterschied. Ich meine, jeder kennt's. Du hast ein Produkt in der Hand und es fühlt sich einfach haptisch gut an. Das fühlt sich vom Material gut an. Wenn du im näheren Sichtfeld bist, du erkennst richtig über die Struktur, das ist hochwertig, das ist Premium. Genauso ist es bei der Handseife. Das ist jetzt keine 0850. Also in diesem Set, muss es vielleicht kurz erklären, in diesem Organizer-Set ist quasi der Organizer als Base-Produkt drin. Das ist ein Metallprodukt mit zwei Steckplätzen sozusagen für Spülmittel und Handseife. Dann hast du noch diese Schwämme mit dabei in Schwarz, dieses Naturmaterial, sehr saugfähig, funktional, kompostierbar letztendlich auch am Schluss und eine Spülbürste. Ne? Und dieses Gesamtpaket, viele Leute suchen halt nach einer Gesamtlösung für ihr Problem und du kriegst halt mit einem Klick, sag ich mal, die High-End-Lösung für deinen Spülbereich. Und letztendlich ist es, wenn du von draußen drauf schaust, ist es schon schwierig, das Ganze zu vermarkten. Also das ist auch unsere Challenge, diese Hochwertigkeit und auch den Preis zu rechtfertigen. Aber es gibt eine Zielgruppe und es gibt genügend Personen, die sind im Interior-Bereich schon so durchdesignt. Die haben die Küche für 20.000 Euro, die haben, die haben ihr Wohnzimmer schon durchdesignt. Die sind einfach in einer gewissen...
Das die sind haben ein Standing.
Das sind jetzt auch keine Studenten, die jetzt vielleicht in einer WG wohnen für 300 Euro. Das ist nicht das Ding. Ne? Unsere Zielgruppe, die ist eher so im gehobeneren Alter, ist finanziell schon gesetzt, hat vielleicht ihr Haus, haben ihr Haus gebaut, haben eine Wohnung und haben auch in eine Küche investiert. Und die sind auch bereit, einen gewissen Anteil oder freizuschaufeln für solche Produkte. Ne?
Und am Ende muss man ja auch sagen, um dir da vielleicht noch ein bisschen beizustehen, die Produkte haben ja auch irgendwo manchmal auch einen absoluten Sinn. Also wenn ich den Schwamm, der sich selbst wieder aushärtet, mir angucke, der halt einfach, den du, keine Ahnung, 4 Monate benutzen kannst gefühlt und der nicht anfängt irgendwie zu schimmeln, zu stinken oder sonstiges, ist es ja auch absolut geil, anstatt dass du jedes Mal irgendwie deinen Waschlappen wechseln musst oder so, wenn du den da durchspülst.
So ist es, ja. Also es ist kein Plastik, in dem Sinne ist es Naturmaterial, genau. Und der fängt nicht an mit Müffeln, weil der einfach wieder hart wird und...
Ja.
Genau, und das sind die Details und wir versuchen, diesen funktionalen Ansatz in dieser Premium-Qualität in jedes Produkt mit einfließen zu lassen. Also wir bewegen uns jetzt auch ins Bad mit einer Duschablage aus Metall. Und auch die ist quasi aus hochwertigem, dicken Metall gefertigt, ne? Und die Produkte, du kannst dann quasi auch Seifenspender dort hineinstellen und die sind einfach auch mit einem hochwertigen Edelstahl-Pumpspender versehen. Und dieses Gesamt-Line-up, das ist das, was uns letztendlich ausmacht. Das war ja deine Frage, ne? Und wie wir uns als Marke und als Norddesign auch vom restlichen Markt absetzen wollen im Online-Bereich. Offline wiederum, wenn du jetzt in die Regale bei der M-Drogeriemarkt gehst, also da haben wir, glaube ich, 5 Produkte gelistet aktuell, auch immer mal wieder Aktionsprojekte. Und dort ist es so, da kannst du halt diesen extremen Premiumpreis nicht, den kriegst du nicht durch. Aber also du kriegst kein Spülmittel für 10 Euro dort verkauft. Das dreht sich einfach im Regal nicht. Da geht es ja um Umschlagshäufigkeit in den Regalen. Und dort versuchen wir allerdings auch den Premium-Ansatz zu fahren, indem wir einfach sagen, wir bieten absolut hochwertige Inhaltsstoffe. Also bei einem Spülmittel ist wirklich Funktion auch wichtig, eine Reinigungsleistung, ein Aroma, was outstanding ist und natürlich das Design in der Flasche, was sich halt vom Rest abhebt. Und wenn du ins Regal schaust, dann sticht dir die Flasche schon ins Auge, wenn du wirklich Interior begeistert bist. Und das ist quasi die Gesamtlösung, die wir bieten. Und die lässt sich auch wunderbar mit den Produkten kombinieren, die du bei uns im Online-Shop kriegst. Und das zeigt letztendlich auch eine Post-Purchase-Survey, dass die Leute halt auch cross-funktional über die Kanäle dann letztendlich zu uns kommen.
Aber war das dann immer auch so ein bisschen so diese Sinnhaftigkeit der Einzelprodukte in einem Set, sage ich mal, irgendwie nochmal diese Besonderheit dann eben auch mitzumachen, war das immer, sage ich mal, auch Sinn und Zweck der Sache oder kam das dann eher so ein bisschen so on the way? Also es wirkt schon sehr, sehr smart halt. Ja, okay, alles klar, es ist natürlich wie Organizer, aber dann gibt es den Schwamm, dann gibt es das Spülmittel, dann weiß ich nicht mehr, also sozusagen es ist so.
Letztendlich sind wir gestartet mit einem Spülmittel und einem Schwamm. Und der Organizer war dann die logische Konsequenz. Es sind einfach Kundenanfragen, ne? Und was sich bei uns auch sehr gut
einfach mit Spülmittel und einem Schwamm.
Ja, klar. Aber das waren blutige Anfänge. Ne? Kein Mensch würde mehr heute so starten. Wir hatten AOV, glaube ich, von 20 Euro für mit Cox, also Produktkosten von 10 Euro oder so. Also völlig absurde Zahlen. Gar keine Unit Economics, die du irgendwie skalieren kannst. Und dazu sind wir natürlich über die AOV-Steigerung auf Sets gekommen und da hören wir auf unsere Kunden und wir haben jetzt auch eine Abtropfmatte, wo du den Organizer draufstellen kannst und das sind halt genau die Punkte, die den AOV nach oben treiben und die Kunden happy machen, also die einfach diese Problemlöser in einem Set und wir versuchen jetzt genau diesen Ansatz vom Spülbecken halt auch in andere Bereiche auszurollen und natürlich ergänzen wir logisch, dass es zu einem Spülbecken-Organizer auch Küchentücher gibt. Gibt es auch bei DM übrigens, ne? Also in verschiedenen Farben. Und so versuchen wir den Kunden quasi über verschiedene Kanäle, offline, online, diese Gesamtwelt einzufügen. Ja.
Wie sieht das denn vielleicht so ein bisschen, wenn wir wieder, also Produkt verstanden, Sinn verstanden, hast du gut verteidigt, macht auf jeden Fall, ist ja auf jeden Fall auch ein absolut valider Ansatz in jeder Fahrt. Grundsätzlich, wenn ich mir das so ein bisschen angucke in eurer Geschichte, habt ihr am Anfang einen Weg gewählt, der eigentlich sehr konträr ist zu dem, wie die meisten Brands eigentlich wachsen. Also die meisten beißen sich irgendwie erstmal an E-Commerce krass die Zähne aus und gehen dann irgendwie in den stationären. Bei euch war irgendwie eher so, wir gehen erst in den stationären und dann versuchen wir E-Commerce. Wenn wir uns vielleicht erstmal sozusagen auf dieses Prinzip, was kam zuerst, fokussieren, war es ja wahrscheinlich erstmal sozusagen der stationäre. Wie habt ihr diesen Bereich so ein bisschen gemeistert? Vielleicht kannst du kurz so ein bisschen zusammenfassen, wie ihr da irgendwie durchgegangen seid, weil ihr habt irgendwie das, was viele gerne irgendwie nach 3-4 Jahren versuchen, habt ihr irgendwie recht schnell einfach gemeistert und viele, das ist ja irgendwie ein Traum von vielen, stationär gelistet zu werden, du hast hohe Absatzmengen, wenn sie eingekauft werden, also sozusagen es ist ein sehr attraktives Modell jetzt auch nochmal irgendwie mehr geworden. Wie kam das genau zustande? Wie habt ihr es gerockt? Was sind so deine Erfahrungen in dem Bereich gewesen?
Ja, also am Anfang war es vermutlich eher die Unwissenheit, wie man im E-Commerce überhaupt skaliert und profitabel arbeitet. Und unsere Energie, ich sag mal, wenn das unsere Energie ist, ne, wir haben 100% Energie, wir stecken die jetzt in E-Commerce rein und es kommt einfach kein Result raus am Anfang. Webshop auf Wix war ja das Stichwort, ne? Also völlig in die falsche Richtung gelaufen. Und die Energie war aber trotzdem da und wir haben halt einfach überlegt, wie kriegen wir die Energie einfach profitabel fürs Gesamtunternehmen umgesetzt. Und mit der Basis sind wir dann einfach wirklich hausieren gegangen erstmal. Also kleine Tante Emma, Lädelchen, Concept Stores.
Reingelaufen und gesagt, hey.
Kaltakquise, die 5 Spülmittelflaschen unterm Arm, hier die 7 Schwämme, eine Preisliste und gesagt, hey, pass auf, das sind wir, das ist unsere Vision, supportet uns, die Kunden, wenn die Kunden es nicht kaufen, wir nehmen es zurück, ihr habt gar kein Risiko, ne? Also wirklich einfach mal hands-on reingehen und Kaltakquise betreiben und dann kleine Messen und dann kam halt eins zum anderen, ne? Du baust ja halt einfach so ein B2B-Line-up auf Und mit dieser Basis hast du dann zumindest schon mal die ganzen Erfahrungen im Grundsatz gesammelt. Wie funktioniert überhaupt B2B? B2B ist komplett unterschiedlich zu E-Commerce, auch eben in den operativen Abläufen. Du musst logistische Einheiten bilden, du musst Verpackungseinheiten bilden. Jeder Karton, also das Produkte, die im Karton verpackt sind, der Karton muss außen gelabelt sein, ne? Und da dürfen maximal 6 oder 8 drin sein, weil sonst kannst du es nicht an die Filialen verteilen. Dann muss die Palette gelabelt werden. Das sind einfach Details und die lernst du dadurch schon mal kennen. Und mit der Basis sind wir dann natürlich auch ein bisschen selbstbewusster auf die Großen zugegangen. Und ich glaube, was unser Hack war, in Anführungszeichen, wir sind halt über diese Erfahrung in den großen Konzernen wirklich gebrainwashed, geile Präsentationen zu bauen. Ne? Also wir wissen, wie wir Dinge einfach gut verkaufen, auch managementtauglich verkaufen an größere Unternehmen letztendlich. Ne? Und da muss ich auch wirklich Props aussprechen an meine Schwester, die hatte einfach ein Händchen für und die hatte einfach ein extrem gutes Gefühl, wie du an diese großen Marken rantrittst und wie du einen Kontakt aufbaust und wie du dort einfach auch im authentischen, transparenten Gespräch dich als Marke nach vorne bringst und mit denen einfach auch hands-on Themen besprichst. Und man muss auch wirklich sagen, Startups werden von den Großen auch nicht mehr belächelt. Die Zeit ist vorbei. Also wir sehen es ja auch, gerade DM pusht ultra viele Startups rein. Also so schnell wie du drin bist, bist du vielleicht auch wieder draußen. Aber die geben dir auch die Chance, Dinge zu probieren. Und wir haben da also auch wirklich sehr, sehr gute Ansprechpartner, die auf Augenhöhe mit uns besprechen, auch wenn Dinge nicht laufen. Und was dann an der Stelle ganz, ganz wichtig ist, dass du zeigst, dass du als Startup einfach den Weg mitmachst, auch reagierst, dir Dinge einfallen lässt, um vielleicht die Wiederverkaufsrate zu pushen. Du kannst ja auch online jetzt Werbung machen für den Offline-Bereich und dort die Verkaufszahlen vorantreiben. Du kannst aber auch mal ein Produkt, wenn es ausgelistet wird, dann nimmst du halt die Auslistung mit und machst vielleicht nochmal einen Vorschlag mit einer optimierten Variante, weil du hast auch Einblick in die Zahlen und Daten und da kannst du halt laufend optimieren. Und das ist, glaube ich, so dieses Grund-Mindset, wenn du das mitbringst und dann dich mit deinem Produkt auch professionell und gut verkaufen kannst, dann kommst du eigentlich schon relativ weit. Und das Wichtigste ist einfach auch dort, dass du nicht plakativ rantrittst und viel versprichst, was du danach nicht halten kannst, sondern Authentizität ist einfach das A und das O. Weil auch die Ansprechpartner und Einkäufer bei den großen Unternehmen, die sind zum Teil in eurem Alter, in meinem Alter.
Junge, du bist 29. 6 Jahre älter.
Könntest mein Vater sein.
Ich würde ja wirklich gerade heute so verkauft, wie als wenn er wirklich 20 Jahre jünger als Ferdinand.
Das ist der Joker aus der Kaffeeküche von vorhin.
Ja, ich wollte noch ein bisschen mehr drauf rumreißen. Es wirklich, ist alles gut hier am Tisch, falls es jemand fragt.
Danach lassen uns alle Botox spritzen für die Falte hier oben. Es ist wirklich, du musst einfach hands-on, authentisch reingehen und vorstellig werden und du hast wirklich, die geben dir die Chance und da musst du sie nutzen und da musst du aber auch performen. Wenn dein Produkt nicht performt, wird's schon auch schnell schwierig. Ja.
Aber was mich da interessiert, sorry, ich muss da kurz eingerätschen, weil das genau der Punkt ist, wo ich hin wollte, verliert ihr nicht irgendwie sowas wie so ein bisschen euren krankesten USP, weil ihr eigentlich nur sehr wenige Produkte da jetzt listen könnt? Also ich meine, ich habe das auch schon mal gesehen, der Norddesign, dann steht ja sozusagen das Spülmittel steht da irgendwie, dann stehen da diese kleinen Handtücher, die Korkenschwämme sind, glaube ich, da zu sehen und sowas. Aber euer größter Wettbewerbsvorteil oder warum verkaufen die Leute es irgendwie online am Ende, ist ja sozusagen das gesamte Set mit dem Organizer. Aber den Organizer könntet ihr ja gar nicht verkaufen. Ist das dann nicht einfach so, jo, okay, da steht jetzt irgendwie einfach ein Schwamm von uns rum und die kranke Brandstrategie, die ihr ja irgendwie online fahrt, könnt ihr da eigentlich gar nicht bespielen?
Letztendlich sind es zwei verschiedene Kanäle und offline ist einfach wirklich on the fly. Die Leute stehen vorm Regal, benötigen in dem Moment das Spülmittel oder den Schwamm oder die Küchentücher und die nehmen es einfach mit. Ne? Das ist wirklich einfach Laufkundschaft, die jetzt nicht mit dem Interesse, ich sag mal, hingeht und sagt, nächstes Wochenende gehe ich in den DM und kaufe mir genau dieses Küchentuch. Und beim Organizer-Set wiederum ist es so. Also die Leute suchen schon aktiv nach einer Lösung. Und die Brand-Strategie, wir hatten uns am Anfang auch die Frage gestellt, ob das irgendwie auch preislich kollidiert. Ne? Wir sind ja auch andere Preisbereiche. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass es sich einfach positiv ergänzt. Und du kriegst ja auch bei DM die alltäglichen Verbrauchsprodukte, ne? Oder bei Müller, Budni, vielleicht auch bald bei Edeka, let's see, hoppla. Und deins, ne? du kannst die Verbrauchsprodukte dann auch in den Organizer stellen, den du halt online erwerben kannst. Das heißt, du kannst einfach dieses Gesamtprodukterlebnis ausbauen, wenn du willst. Und du hast auch einen Entry Point, in dem du einfach in einem vertrauten Umfeld also Offline-Märkte sind ja maximal vertrauend oder vertrauenswürdig für die Kunden. Dort kannst du den Entry-Point in die Marke finden und dann kannst du mit dem Vertrauen, weil das Produkt funktioniert, weil es performt, weil du happy damit bist, damit kannst du dann bei der Brand sozusagen dann ergänzen. Sei es für die Dusche, im Badezimmer, für die Küche. Das ist unser Ansatz und der funktioniert deutlich besser oder ist eine viel, viel größere Chance als das Risiko, dass du dich da irgendwie gegenseitig ins Aushebelst. Klar, den Satz vielleicht noch abschließend. Natürlich haben wir ein Problem, wenn wir ein Küchentuch vielleicht davor für 19,95 verkauft haben online und dann haben wir die Chance, es offline zu listen und wir müssen vom Preispunkt runter. Natürlich ist es online erstmal ein Problem, weil dein AOV sinkt und du musst es ja auch den Kunden dann irgendwie verklickern. Und es gibt immer Kunden, die sich natürlich dann ja auf den Schlips getreten fühlen, weil sie das Produkt zu einem höheren Preis gekauft haben und jetzt steht es bei EWTM für die Hälfte. Ne? Das wird immer so sein, aber letztendlich ist es immer nur ein kurzer Moment und langfristig gesehen ist es einfach eine Riesenchance, die Brand noch mehr in die Masse rauszuschieben. Und wir konnten damit jetzt auch über 2 Millionen Produkte in Summe verkaufen. Das ist schon eine Menge. Und da gibt es auch Stories. Tessa war kürzlich in Namibia und einfach im Hotel geschnackt. Mit Gästen waren auch Deutsche und es ist irgendwie im Gespräch draufgekommen, was macht ihr so, ne, seid ihr beruflich hier oder im Urlaub oder wie auch immer, und sie kannten einfach auch Norddesign. Also es ist schon cool, weil das treibt sich schon so in die Masse raus. Und ich hatte auch schon in so einem Moment, da bin ich in Airbnb gekommen, da lag dann einfach mein Kokosschwamm, ne? Das ist schon geil. Also du merkst wirklich, es kommt in der Masse an und das ist, bis du das im E-Commerce-Bereich only so weit schaffst, musst du schon.
2 Millionen Produkte ist halt schon noch krass, ne?
Da musst du schon viel, viel Bestellungen und Kunden akquirieren. Wir haben da Bock drauf, wir wollen das, ist aber natürlich eine Journey hin und der Offline-Bereich hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, schon mal so eine breite Masse zu erreichen, ne?
Ey, du hast mir, glaube ich, ungefähr schon 5 Fragen, die ich stellen wollte, selber in dem Moment beantwortet, okay. Wo ich dachte, ja, perfekt. Cool. Deswegen die ganze Zeit noch nichts gesagt. Wie lange habt ihr denn quasi B2B gemacht, bevor ihr dann gesagt habt, okay, jetzt probieren wir D2C einfach nochmal? Ist das dann irgendwie so 2 Jahre gewesen oder was war so ein bisschen die Timeline?
Also wenn wir vielleicht nochmal die Timeline der Company Story so ein bisschen aufmappen. 2021 Ende war einfach Produktidee. Mhm. 2022 Mitte war erster Webshop war live. 2022 Ende, erster Zeitungsartikel über die Zeitung kam, dann tatsächlich Besuch auf dem Webshop, haben bestellt Friends and Family. Ne? War natürlich ein Abfuck. Ist natürlich der Unbekannte, der bestellt mit Friends and Family, ist halt am Anfang nicer Support, aber hilft dem Business nicht. Ende 2022 erkannt, dass online checken wir nicht, ist zu schwierig. Wie stellt man überhaupt Traffic über Meta, über Google? 2023 dann Fokus, also offline. Und den Online-Shop natürlich als Aushängeschild ist ja die Visitenkarte deiner Brand. Da hast du ja sonst nichts, hast ja kein Büro. Von dem her einfach 2023 dann wirklich in den Retail rein. Ende 2023, soweit ich es gut wiedergeben kann, ich hoffe, das ist richtig, sonst war es vielleicht Anfang 2024, dann der erste Touchpoint mit den Großen, also wirklich der DM-Drogeriemarkt. Und mit den, also Kokosschwamm war unser erstes Produkt mit der M, direkt im Listing und seitdem konsequent natürlich den Retail weiterverfolgt, ausgebaut und mit dem Company-Wachstum und mit den finanziellen Mitteln, die dann auch natürlich uns zur Verfügung standen, immer mehr in den Online-Bereich rein investiert. Also wir haben letztendlich auch, wir subventionieren auch die Bereiche quer. Also wenn wir, klar, offline ist natürlich Kapital nicht so im Marketing aktiv. Du kannst einfach das Kapital dann dort in Meta oder Google Ads für den Spend nutzen und als Brand erstmal wachsen und Erfahrung sammeln. Und das war bis heute auch ein echt ein kostspieliger Weg, muss man einfach so sagen. Also wir haben uns da keine großen Gehälter gezahlt. Eigentlich, wir sind jetzt erst seit letztes Jahr, also 2025 Anfang Vollzeit drin. 2024, um die Timeline nochmal weiterzumachen, war wirklich Fokus E-Commerce, Shopify Store. Dann auch Ende 2024 schon so ganz gute Umsätze. Ich glaube, unser Rekord war so 180.000 monatlich. Ende 2024, Anfang 2025 dann Start mit Judith Williams und der Good Brands, also Start Now und Good Brands AG, die bei uns als Investor mit dabei sind jetzt seit über einem Jahr. Und 2025 dann im gleichen Turnus sozusagen dann auch voller Switch von angestellt. Ich war 2024 schon in Teilzeit, 2025 dann quasi voll rein. Und Tessa dann 2 Monate später, also so im Februar, März ist sie rein. Und jetzt sind wir seit ein bisschen mehr wie einem Jahr beide Vollzeit im Game drin. Persönlich natürlich, also gedanklich schon ein Switch, den du da machen musst. Ne? Weil jetzt ist auf einmal Gehalt, kriegst du jetzt halt von dir selbst. Davor waren es gute Gehälter in den großen Firmen, muss man schon so sagen. Ne? Auch Rente und andere Vorzüge, die du da hast. Und genau, und seitdem sind wir jetzt Vollzeit drin und pushen mit Fokus E-Commerce.
Wie, guter Überpunkt, wie war denn dann sozusagen vielleicht die Growth Journey im E-Commerce? Was waren so die größten Hebel, die es jetzt sozusagen geschafft haben, dass du jetzt nicht Supplements beispielsweise machst, sondern halt immer noch Nordesign sozusagen pushst und da jetzt auch gerade einen sehr, sag ich mal, also du wirkst jetzt schon recht euphorisch, sehr motiviert, also zu sagen, es muss ja eben auch vieles einfach gerade gut funktionieren. Was war denn vielleicht so die wichtigsten Hebel, die du oder die ihr gesehen habt im E-Commerce, damit das bei, sag ich mal, vermeintlich generischeren Produkten, wo du eine sehr, sehr gute Story zu brauchst, dann eben auch wirklich funktioniert?
Also letztendlich dieser Proof of Concept waren schon wirklich erstmal sechsstellige Umsätze, dass du wirklich weißt, okay, das Produkt kann funktionieren. Und dann hast du natürlich immer in deiner Vision, also ich bin ja wirklich tief in den Operations drin, Tessa ist ja wirklich mehr im Marketingbereich. Und letztendlich haben wir schon selbst erlebt, wie du halt durch die Skalierung auch deutlich deine Cox deutlich mehr reduzieren kannst. Und du hast halt einfach diese Profitabilität, die du in Zukunft siehst. Und auch die wiederkehrenden Kunden etc., die liegen bei uns so zwischen 20% und 30%, ist definitiv noch ausbaufähig. Aber wenn du dieses Setting siehst und einmal auch merkst, dass du damit profitabel Umsätze generieren kannst, klar, so ein Q4 2024 war schon so der erste Proof, wo wir gesagt haben, hey, E-Com muss funktionieren. Ne? Da bleibt auch wirklich was hängen, so das erste Mal. Ne? 2025 war bei uns super erfolgreich, war das erste Mal, dass wir Black Friday auch richtig gespielt haben. Und das sind dann so, ich sag mal, Punkte, die dir natürlich beweisen, hey, du kannst mit E-Commerce auch wirklich gute Margen verdienen, es macht super Spaß, du kriegst auch von den Kunden gutes Feedback und das hat dich natürlich gepusht, also war so ein Positive Energy Kickback an der Stelle. Und zwischendrin, du hattest ja vorhin gesagt, wir hatten ja auch immer mal wieder Fuck-Ups, wenn man das so sagen kann, wo wir einfach dachten, ey komm, Retail ist einfach deutlich planbarer. Ist klar, ist hart, bis du da mal diesen Vertrag oder das Listing kriegst, aber du kannst wirklich auf dem aufsetzen und planen. Und es gab immer mal wieder Fuck-Ups im E-Commerce, wo einfach auch der Cashflow da nicht passt. Wir sind ultra lagerintensiv, wir haben physische Produkte, die brauchen teilweise auch viel Platz. Ich glaube, ich habe irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro im Monat nur Lagerhaltung aktuell. Klar ist da B2B mit drin, das steht ja auch viel Palettenware. Aber nichtsdestotrotz, das sind Punkte, die dich natürlich im Cashflow dann schon immer wieder ins Grübeln bringen. Und jetzt die letzten Monate lief super gut. Wir haben also unser Businessplan, der für dieses Jahr, der ist aktuell noch wirklich im Plan.
Der hat Bestand.
Aber muss ich schon sagen, ich habe trotzdem manchmal die eine oder andere schlaflose Nacht wegen Cashflow-Themen, weil du musst das ganze Wachstum finanzieren, du musst auch deine höhere Fixkosten, die du ja fürs Wachstum brauchst, finanzieren. Und das sind schon immer wieder Themen, wo du dann schon ins Straucheln kommst, wie E-Commerce dauerhaft profitabel läuft, auch mit den Vorlaufzeiten. Weil es kommt auch, wir haben viele Produkte aus Europa, wir haben aber auch immer einen wachsenden Anteil, muss man wirklich sagen, auch aus Asien, ne? Und das musst du auch finanzieren. Das liegt halt auch viel auf dem Schiff rum. Das sind einfach die Themen, die uns dann immer mal wieder so ins Straucheln bringen. Wobei durch diesen Proof und durch diese, es ist auch eine unternehmerische Reise und eine unternehmerische Reife, auch für dich in der Person, wo ich das erste Mal Cashflow-Probleme hatte letztes Jahr, wo das Konto wirklich mal gedippt ist. Und da musst du bei der Bank anrufen, wirklich brauchst ein Dispo, ne? Geht's mal ins Minus. Das ist ein, die BWA ist profitabel, dein Unternehmen ist profitabel, aber Cashflow-technisch bist du halt mal im Minus. Und wenn du das erste Mal unternehmerisch durchmachst, dann bist du halt in der Situation bist du halt ganz anders drauf, wenn es jetzt zweite, dritte Mal kommt, wenn du es planen kannst, wenn du in deinen Systemen besser wirst, wenn es vielleicht, du lässt es vielleicht gar nicht so weit kommen, weil du auch mit Lieferanten anders verhandelst und über die Skalierung bist du ja auch immer mehr ein relevanter Player auch für Lieferanten und da kriegst du andere Zahlungskonditionen etc. Und dieser Weg und dieses ständige Kickback, dass Dinge doch funktionieren, wenn du dich nur genug reinhängst und die Leidenschaft und die Energie, das ist letztendlich das, was dich einfach ongoing hält, ne? Also du weißt einfach, wenn's mal schlecht läuft, du kannst dich einfach ständig da wieder rausziehen, ne? Und das ist so ein bisschen der Weg, warum wir nach wie vor doch E-Commerce weiter pushen und wir sehen uns als Interior Brand für alltägliche Haushaltsprodukte, die du wirklich jeden Tag in der Hand hast. Und da sehen wir ein Riesenpotenzial.
Aber es ist jetzt so heutzutage, dass das so ungefähr 50-50 gesplittet ist. Also sozusagen, wie splittet sich so ein bisschen der Online-Umsatz zum stationären?
Also genau, schwankt natürlich. Offline-stationär ist natürlich deutlich mehr stable. Es sei denn, du kriegst einen neuer Partner dazu oder es wird mal was ausgelistet, aber grundsätzlich viel mehr stable. Und online ist es, klar, viel mehr volatil oder eine höhere Volatilität. Und aktuell ist es so 70-30 ungefähr.
Für
online. 70 online, 30 offline. 70 online,
crazy. Ja. Aber das hat sich dann jetzt auch nochmal gut gedreht, ne?
das hat sich gut gedreht. Das ist witzigerweise war immer unser Ansinnen von Anfang an, das irgendwie mindestens 50-50 mitlaufen zu lassen zur Risikodiversifikation. Und am Anfang war Retail deutlich größer. Und jetzt haben wir langsam so E-Commerce, ich sag mal, annähernd verstanden. Weil es hört ja nicht auf, ihr kennt es ja selber, ne? Das ist einfach, du musst immer wieder das Rad neu erfinden, die Ads neu knacken. Und jetzt haben wir einen ganz guten Drive gerade im E-Com-Bereich.
Seid ihr dann auch wegen den Cashflow-Thematiken und den, ich sag mal, Unsicherheiten da dann auf Investorensuche gegangen? Oder wie ist das sozusagen mit reingekommen? Oder was gab es da für Gründe, dass Judith Williams da investiert hat?
Wir hatten tatsächlich, also wir waren nicht bei Höhle der Löwen, ne? Das wird damit wird oft assoziiert, aber du hast natürlich auch andere Wege oder andere Zugänge dann. Und ich bin damals über Flo von Beatdrop, wir sind ins Gespräch gekommen. So übrigens ja auch so kamen ja auch wir zusammen dann an der Stelle.
Begrüße.
Genau.
Bester Mann.
Sehen wir heute Abend übrigens. Mit dem Connect haben wir uns einfach ausgetauscht und wir haben einfach gesagt, hey, wir kommen aus einem Angestelltenverhältnis, wir kommen aus einer ganz anderen Bubble, Autoindustrie, Großkonzern hat überhaupt nichts mit E-Com zu tun. Wir suchen Netzwerk, wir suchen Kontakt und über den Flo auch den total authentischen, vertrauensvollen Kontakt bekommen, auch viel Wissen. Und da haben wir einfach dann zusammengefunden, haben Zahlen, Daten, Fakten ausgetauscht und die hatten Bock, wir hatten Bock und zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gar kein Kapital gebraucht, weil wir sind so ein bisschen dieses schwäbischen Unternehmer. Das bedeutet, finanziell haben wir uns einfach eigentlich relativ gut durchstrukturiert. Und für uns wir wussten das auch gar nicht, dass du Factoring machen kannst oder Waren vorfinanzieren kannst. Das haben wir nie gemacht. Wir haben immer aus dem eigenen Cash gelebt. Und von dem her war es kein Cashflow-Thema, es war eher ein Netzwerk, das wir anschließen wollten. Ne?
Was sind denn vielleicht so die nächsten Steps bei Nordesign? Also worauf willst du hinaus? Was kommt vielleicht noch? Vielleicht kenne ich auch schon so die ein oder andere Sache. Ich platziere keine Kinder, wo, weißt du, die nicht platziert werden wollen. Aber wo willst du das vielleicht noch so ein bisschen hinbringen? Weil man merkt natürlich schon, okay, ey, ihr habt jetzt irgendwie schon ganz gut verstanden. Wenn ich den Kunden einmal eingekauft habe, muss ich vielleicht auch gucken, wie ich den hinten raus noch bespielen kann. Was braucht er dann vielleicht noch für Produkte? Also ihr fangt jetzt an, so ein bisschen, sage ich mal, dieses klassische Brand D2C halt eben auch auszuleben und entwickelt eben sozusagen für den CLV dann hinten raus einfach noch wirklich passende Produkte, wenn der Kunde halt oder die Kunden schon einmal eingekauft ist. Was würdest du denn selber sagen, sind so die nächsten Steps? Was passiert so in den nächsten 12 Monaten?
Nächste 12 Monate, also in der äußeren Wahrnehmung ganz klar Küche, Bad, Interior ausbauen, immer mit dem Fokus Ordnung, wie der Organizer, das ist wirklich die Base und das in jedem Raum, sei es in Küche, sei es im Bad, im Wohnzimmer und das sind immer hochwertige Metallprodukte. Da gehen wir deutlich, die gehen wir einfach deutlich mit Fokus an im Produktportfolio. Die Brand an sich wird authentischer, wird nahbarer, wird nach wie vor im Multichannel aktiv sein. Also wir pushen auch B2B nach wie vor. Und in der internen Perspektive bauen wir natürlich jetzt verstärkt, auch mit dem Businessplan, den wir hier vor uns haben, natürlich auch das Marketingteam aus. Das bedeutet, wir gehen verstärkt auf E-Commerce, Brandbuilding und verstärkt natürlich auch, indem wir dann vielleicht Tessa zum Beispiel freischaufeln. Sie ist sehr erfolgreich in der B2B-Akquise, mit ihr dann sozusagen als zweites Zugpferd im Sales den B2B-Bereich an. Und die Brand, die sehen wir als authentisch nahbare Love-Brand. Wir spielen ja auch zwei Geschwister, eine Vision für Alltagsprodukte im Zuhause.
Würdest du sagen, dass ihr viel, also sozusagen zwei Fragen eigentlich, ist so viel Potenzial oder Platz noch im Stationären vorhanden? Also ich meine, weiß nicht, ob es bei Aldi irgendwie hinkommt oder sonst irgendwas. Also ich weiß nicht, vielleicht irgendwie noch bei so Home and Living Sachen, vielleicht irgendwie da ganz Einrichtungshäuser und sowas. Ja. Aber habt ihr nicht eigentlich dann jetzt schon so, also du hast ja eben ein bisschen Name-Dropping gemacht, da ist ein DM dabei und Co. Ist da nicht irgendwie auch schon so ein bisschen so die Fahnenstange erreicht oder geht es dann einfach da, das Produktportfolio, was ihr dann sozusagen jetzt noch diversifiziert, dann da eben auch zu platzieren?
Genau, es ist letztendlich das Produktportfolio, da geht es wirklich in die Breite.
Okay, zweite.
Es gibt noch ein Rewe, es gibt Bipa, es gibt, also im Dachraum ist es noch groß genug, auch in den Bestandsprodukten, die wir schon gelistet haben. Aber du kannst natürlich auch als Brand in die Breite gehen. Also es gibt, kennt ihr Sean und Len, ultra bekannte Handseifen auch ganz oft, haben viele Leute zu Hause, die machen das ultra gut. Also die haben wirklich meterweit Regalflächen in Edeka und in DM Rossmann. Also da gibt's viele, viele Möglichkeiten, auch mit der Brand auch im B2B-Bereich noch größer zu werden.
Zweite Frage war Wettbewerb. Also sozusagen finde ich spannend aus dem Grund, weil ich kenne euch ja mega lange und für mich wart ihr auch irgendwie lange so ein bisschen so das einzelne Zugpferd so in diesem Bereich. Also irgendwie nochmal, sag ich mal, Design zu Hause halt nochmal anders verfügbar zu machen und da eben auch einen guten Weg zu gehen. Jetzt kriege ich aber irgendwie gefühlt, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, mir fällt irgendwie so eine Designfabrik Hamburg oder so. Also es kommen irgendwie immer mehr Player, wo ich mir denke, so, ey, warte mal, das ist so eventuell so schon mal vielleicht irgendwie links und rechts schon mal gehört. Wie nehmt ihr das wahr? Ist es dann einfach so, okay, ihr habt da irgendwie einfach eine Vorreiterstellung, weil ihr so früh am Start wart? Nimmst du es selber erstmal so wahr?
Nee, wir sind kein Vorreiter.
Okay.
Ich glaube, wir sind Vorreiter in diesem Gesamtsystem. Also wir bieten nicht nur dieses Metallprodukt an, sondern wir bieten wirklich auch die Verbrauchsprodukte dazu und das Ganze on- und offline. Ich glaube, haben wir schon einen USP oder hat die Marke mit Sicherheit einen USP. Aber klar, der Bereich ist, also gerade Metallprodukte für den Interior-Bereich, der ist hart umkämpft. Also ich kriege ganz total viele Ads von, was jetzt gerade gesagt, Designfabrik Hamburg, Metallbude. Es gibt so viele Brands, die sich in dem Bereich ausprobieren und das ist, wie im Supplement-Bereich, ist es auch ein enormer Wettbewerb, ne? Und du kannst dich, glaube ich, absetzen in dem, oder mit ziemlicher Sicherheit kannst du dich absetzen, indem du halt mehr Authentizität reinbringst, nahbar bist als Marke und auch den Trust mitbringst über die Verbrauchsprodukte im Offline-Bereich. Und das ist unser Hebel, den wir versuchen, maximal auszuspielen.
Geil, dann lass uns doch mal überleiten zum zweiten Thema, über das wir sprechen wollen. Und davor stellen wir immer eine von zwei Fragen, die jeder Podcast-Gast gestellt bekommt. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich hab's euch vorhin gesagt.
Der Streik beginnt.
Ich habe tatsächlich, also ich gucke keinen Fernseher, ich gucke keine Serien. Ich bin ziemlich weit entfernt von irgendwelchen, ich sag mal, Persönlichkeiten. Ich tausche mich super gern mit Menschen wie euch aus. Auch mit anderen E-Commerce-Foundern. Mit
Jüngeren dann, oder was?
Bitte? Mit Jüngeren vor allem, ja, was du den Jüngeren noch lernen kannst.
Nee, natürlich auch mit erfahrenen Leuten. Nee, von dem her, mein Ding ist es wirklich, ich steige gerne auch in andere Bubbles ein. Unterhalte mich auch gerne mit Personen einfach, die dort sind, wo wir hinwollen, die vielleicht auch eine E-Commerce-Brand haben mit 50 Mio oder 100 Mio. Und ich finde es ultra interessant, sowohl den persönlichen Werdegang, die unternehmerische Reise, als auch das Operative, ne? Was ist zu welchem Meilenstein irgendwie passiert, wo waren die Challenges? Und das nach solchen Personen suche ich und mit den Personen trinke ich auch gerne einen Kaffee.
Aber das heißt, das ist
eine gute Antwort.
Runter sehr, sehr diplomatisch. Hast nee. Keinen Kindheitsheld oder sonst irgendwas?
Nee, das wäre mir echt nicht. Vielleicht irgendwas.
Ich hätte irgendwie keine Ahnung, weiß nicht. Michael Schumacher, was weiß
ich. Warum habe ich auch an genau den
Michael gedacht. Schumacher, keine Ahnung, der, wie heißt. Porsche ist ja auch irgendwie zwei Familien, glaube ich. Keine Ahnung, was weiß ich, aber irgendwie.
Es gibt. Nee.
Nee?
Nee, da bin ich echt langweilig. Also vielleicht irgendwie.
Es wurde ja auch schon mal die Oma genannt, weißt du, das ist ja auch ein fairer
Punkt. Mit dem Öhmchen.
Ja, irgendwelche älteren Herrschaften, die schon lange hier auf der Welt sind, schon vieles durchgemacht haben. Ich glaube, die haben schon viel zu erzählen. Mit denen ist bestimmt spannend.
Der zieht durch. Aber wir halten uns jetzt auf. Aber ich kann es verstehen. Aber ich dachte, ich hätte eigentlich gedacht, so wie die Geschichte angefangen hat, dass du jetzt irgendwie
Person, dass die nicht nennen kann.
Rennfahrer oder so.
Ich hatte eher Angst, dass der Mann eine Person hat, die er nicht öffentlich nennen will. Aber so ist ja okay.
So. Nee, du.
Okay.
Ach, bei mir wechselt das auch. Es gibt immer wieder Phasen, da finde ich, also ich habe ja vorhin auch kurz geschnackt, YouTube, ich konsumiere ultra viel YouTube als Podcast, Videos, wie auch immer. Und da gibt es immer mal wieder Persönlichkeiten, die ich ultra spannend finde. Aber das switcht bei mir im, ich sag mal, Jahresrhythmus, ne? Und von dem her, ich habe nicht die Person, wo ich jetzt schon lange drauf hinfieber, mit der einen Kaffee zu trinken. Ich finde, ich höre den Beyond Business Cast gerade total gerne an mit Christian Wolf. Klar, mit denen mal einen Kaffee trinken wäre mit Sicherheit ultra cool, auch einfach auch spannend, was die auf die Beine gestellt haben. Aber so gibt's, in einem Jahr gibt's wieder andere Persönlichkeiten, die mich inspirieren, von dem her, das ist wechselt.
Check. Okay, lass mal so stehen, bist durchgekommen.
Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren. Lass uns gerne in den zweiten Teil so ein bisschen überleiten. Also was ihr, sag ich mal, sehr erfolgreich gemacht habt, ist so ein bisschen dieses Thema aus dem Angestelltenverhältnis rauszugründen und irgendwie jetzt da zu sein, wo viele Leute hinwollen. Ich würde jetzt mal in den Raum stellen, dass recht viele Personen diesen Podcast hören, in gehobenen Marketingpositionen sind und wahrscheinlich auch extrem viel Know-how mitbringen, beispielsweise irgendwie auch eigene Dinge zu machen. man ist aber natürlich irgendwie auch so ein bisschen gefangen, man hat viel Sicherheit durch einen eigenen Job und es ist vielleicht einfacher gedacht, als es dann wirklich ist in der Umsetzung, weil man merkt, okay, es ist viel Risiko, Sicherheit geht vielleicht flöten. Jetzt haben wir natürlich hier, sag ich mal, einen, der es halt irgendwie, sag ich mal, aus dem Verhältnis her geschafft hat. Ich kenne nicht viele, die das dann auf einem wirklich hohen Niveau geschafft haben. Also viele, die dann irgendwie, glaube ich, irgendwie all in gegangen sind, aber ihr habt halt diesen, sag ich mal, klassischen, so wie ich mir diesen schwäbischen Weg halt eben vorstelle, halt irgendwie runterstufen und halt rübergehen. Und jetzt heute steht ihr da, wo viele Leute hinwollen. Da frage ich mich so ein bisschen, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, dass das halt irgendwie halt dann auch einfach funktioniert? Passiert das einfach so oder ist es dann einfach ein Prozess? Wie stehst du so ein bisschen zu der Frage, wie man das erfolgreich hinbekommt?
Ist es vielleicht auch einfach so immer bewusste Entscheidung gewesen zu sagen, okay, wir fangen jetzt langsam nebenbei an, dann reduzieren wir.
Es ist natürlich ultra divers von den Faktoren, die Einfluss haben auf so einen Weg, auf so eine Entscheidung. Irgendwo hast du auch immer ein bisschen Glück, irgendwo hast du immer Pech. Also der Zeitpunkt spielt eine Rolle, den kannst du nicht beeinflussen. Grundsätzlich, was ich glaube, was super elementar ist, ist einfach ein blindes Vertrauen in deinen Weg und dieses Mindset einfach mal zu machen, bevor ich die ganzen Risiken durchdenke. Ne? Und du bist halt einfach als Angestellter, bist du halt einfach in einer Sicherheitsbubble. Ne? Du hast dein fixes Einkommen, du hast deine Strukturen, du hast deine Vorgesetzten, du hast deine Leute, du willst dich ja da eigentlich aktiv gar nicht rausschrauben, aber wenn du dann wirklich in dich gehst und spürst diese Energie, die du in dir drin hast und du gehst da nicht nach, das war total interessant auch, als ich diese Bubble verlassen habe und bei Bosch zum Beispiel gekündigt habe, wie viele Personen danach auf mich zugekommen sind und sagen, hey, ich hatte auch eine Idee, ich habe schon das überlegt und ich bin hier dran und mir schreiben auch immer wieder Leute, die sagen, ey, ich möchte jetzt nicht sagen, das wäre wahrscheinlich beleidigend, wenn ich jetzt seine Idee hier leake. Aber ich hatte kürzlich auch wieder ein Gespräch mit dem Mercedes-Mitarbeiter, der richtig Bock hat. Und ich ermutige die Person immer wirklich dieser Energie nachzugehen. Und dann ist das Setup wirklich nebenberuflich langsam rausgehen, weil du wirst mit dem Druck nicht umgehen können, wenn du vielleicht auch Verbindlichkeiten hast, Miete, vielleicht manche haben Kids, Haus, wie auch immer, irgendwie Schulden, die sie tilgen müssen. Und wenn du dann voll ins Risiko gehst, ich glaube, da wirst du mental scheitern. Und dieser Weg, einfach nebenher Zeit zu investieren. Und am Anfang ist es Shit. Du zweifelst auch jeden Tag an dir. Also jede Stunde, die ich am Anfang investiert hatte, ne? Und ich musste mich mehr aktiv dazu entscheiden, heute gehe ich nicht mit meinen Jungs raus, ich gehe nicht ins Gym. Ich setze mich jetzt nach 8 Stunden Mercedes hin oder Bosch und designen Spülmittel. Wie oft ich dachte, what the fuck, was mache ich hier? Ne? Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Das fliegt doch eh nie. Und diesen Gedanken, diesen Zweifel ständig zu überspringen und trotzdem dran zu glauben, also diesen tiefen Glauben in deinen Weg, das ist der Game Changer. Und da darfst du nie aufhören. Auch nach dem ersten Rückschlag nicht, nach dem zweiten Rückschlag nicht. Durchziehen und mit vollem Fokus dranbleiben. Klar, irgendwann gibt's natürlich gewisse Themen, also du kannst auch blind gegen die Wand laufen, das solltest du ja auch nicht machen, also du musst schon so ein bisschen strategisch auch dein Proof of Concept herbeiführen, deine Unit Economics, ich hatte kürzlich auch einen Talk mit einer Brand, die hatten einfach Unit Economics, die kannst du nicht skalieren, da kannst du noch so viel Blut und Schweiß reinstecken, es geht nicht, ne? Das ist einfach kein skalierfähiges Konzept, es ist Liebhaberei. Und da diesen Switch zu machen, gedanklich mit deiner Leidenschaft, wirklich voll fokussiert an einem Thema zu arbeiten, aber immer noch diesen gewissen dieses gewisse Rationale dabei zu haben und zu prüfen, funktioniert das, ne? Das ist der Schlüssel zum Erfolg und dann die Zweifel einfach überspringen.
Aber dann halt auch immer weiter quasi darauf bedacht sein zu lernen und mich weiter in die Themen einzuarbeiten, oder? Weil sonst wird es halt, glaube ich, schwer, das zum Laufen zu bringen, weil du hast ja am Anfang selber gesagt, ihr hattet scheiß Unique Economics und dann musst du aber irgendwann ja einen Punkt gegeben haben, wo du gemerkt hast, ey, fuck, mit dem aktuellen Status quo, das kann ja gar nicht funktionieren. Okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, 6 Stunden YouTube Deep Dive und lese mir alles dazu irgendwie rein. Also kann man das dann sich genauso vorstellen oder wie war das?
So ist es, ja. Du kommst halt von einem Problem ins andere, ne? Und dann musst du einfach ständig die Energie haben, dich da reinzuschrauben, dich reinzuentwickeln. Auf dem Weg zur Arbeit, zu deinem Angestelltenjob, hör dir YouTube-Videos rein, telefonier mit anderen Brands, die da schon durch sind. Also du musst einfach offen dafür sein, jede Sekunde in deinem Leben aufzuopfern. Und das ist hart. Also ich glaube, gerade in den anfänglichen Jahren, ich habe wirklich 24/7 gearbeitet. Und da ändert sich auch persönlich viel, muss ich wirklich sagen. Freunde verändern sich vielleicht. Die Bubble, ich weiß nicht, wer aus Stuttgart hier vielleicht zuhört, da landen sie halt irgendwo in gewissen Bars oder so, wo sich Porsche, Mercedes, Bosch trifft, ne? Und du schraubst dich halt aus dieser Bubble raus, weil du befasst dich auf einmal mit anderen Themen. Andere Freundeskreise oder andere Kreise werden grundsätzlich interessant. Und das ist eine aktive Entscheidung. Und zum Glück habe ich das anfangs nicht gewusst, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Das ist das, was, das ist ja das, rückblickend würdest du manche Dinge, die, ich hätte die Energie gar nicht mehr jetzt rückblickend, aber diese Unwissenheit und ständig diese Vision zu haben und diesen Traum und der Energie nachzugehen, die bringt dich letztendlich dorthin, ne?
Das ist jetzt vielleicht eine sehr plakative Frage, aber würdest du sagen, dass manchmal eben auch dieses Konzerndasein dieser finalen Umsetzung dann auch irgendwie so ein bisschen entgegenspielt? Also ich glaube, dass ein Konzern kann auch irgendwie sehr gemütlich sein, ein Konzern, also ich meine, dass du da irgendwie, keine Ahnung, mit zwei Laptops gearbeitet hast, weißt du, ich meine, also da merkt man, das wäre wahrscheinlich irgendwie, wenn das jetzt bei dir passieren würde, das wäre wahrscheinlich irgendwie kaum tragbar, du würdest direkt merken, okay, das funktioniert nicht, aber in diesem Schiff-Konzern, würde ich sagen, kommt man manchmal auch gerne mit ein bisschen weniger durch, ohne dass es halt so krass auffällt. Würdest du sagen, das spielt dann vielen Leuten auch so ein bisschen entgegengesetzt in die Karten, weil die halt eben nicht diese Leidenschaft aufbringen können, die du dann aufbringen konntest, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal nach den 6 Stunden, gehe ich rüber in die andere Sache und mache dann nochmal gefühlt 5, weil die halt irgendwie vielleicht so ein bisschen, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie weniger leistungsfähig sind, aber das halt eben, also aus Bequemlichkeit zu gründen, funktioniert meistens nie.
Nee, also du musst dich maximal aufopfern in der Situation, weil du hast 2 Jobs. Und der eine hat einen größeren Anteil wie dein Hauptjob letztendlich, weil Gründen ist ja never ending, das ist ein Fass ohne Boden und da geht die Energie rein, es hört nicht auf, ne? Und ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich in so einem großen Konzern, weil einerseits gibt es ja halt wirklich die mentale Freiheit durch Sicherheit, Dinge nebenher zu machen. Andererseits, klar, du bist so ich bin ja wirklich ein Kind aus diesem Konzern, ne? Wirklich bei Mercedes-Praktikum, Porsche, die ganzen großen Läden und du denkst, diese freie Wirtschaft, die kennst du gar nicht. Du weißt gar nicht, wie du zu denken hast, wenn du wirklich mal aktiv auch ein Produkt verkaufen willst. Wie funktioniert das? Wie verkaufe ich das überhaupt, ne? Und einerseits ist das auch der Fluch an dieser ganzen Sache, weil du eigentlich nur ein Bubble-Leben kennst. So wie wir jetzt in der E-Commerce D2C-Bubble sind, so bist du halt extrem in diesen großen Strukturen und Konzernen und das ist der Fluch, der dich auch vom Mindset einfach zurückhält, ne? Und auch wenn ich mit Menschen spreche, die Energie haben zu gründen, da ist ganz, am Anfang ist wirklich ganz, ganz viel notwendig, um die Menschen erstmal aus dieser Denkweise rauszuholen, ne? Und das ist ein Prozess.
Gibt's denn so einen, also du hast es eben schon so gut übergeleitet in dieses, okay, wie motiviere ich mich, diesen Punkt irgendwie zu finden und dann eben sozusagen danach auch zu gehen? Gibt's denn irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, okay, ab dann, keine Ahnung, hättest du vielleicht gesagt, ich hätte eigentlich 3 Monate früher gehen müssen, weil da war schon Punkt XYZ erreicht. Gibt's so Schwellen, wo du sagst, okay, jetzt pack deine 7 Sachen und geh all in? Kann man das irgendwie festmachen an irgendwas?
Das war witzigerweise 21 die gleiche Frage, die ich hatte.
Habt ihr ein Skript?
Du hast es ja nicht gelesen, hat der ChatGPT für dich schon gelesen.
Auf der Herfahrt, ja. Nee, das ist schwierig zu beantworten, es ist so individuell. Also bist du jetzt, ich sag mal, hast du keine Verbindlichkeiten, keine teure Wohnung, keine Kids, ey, gehst du früh, also gerade in den Jahren von, ich sag mal, 15 bis 30 und du hast Bock, du weißt, wenn du, je früher du weißt, was du willst, Unternehmer sein, Unternehmen gründen, je früher geh all in, weil du hast keine Risiken am Anfang, ne? Das sagen ja wahrscheinlich auch relativ viele und probier dich da aus. Bei mir gab es den Weg nicht, weil ich erstmal in dieser Bubble groß geworden bin, wo ich auch dankbar für bin, auch für das Netzwerk, aber das ist so individuell, das kannst du nicht sagen. Also wenn du jetzt wirklich so dieses Gehalt gewohnt bist, auch so ein bisschen deine Verbindlichkeiten hast, dann wird's, dein Bauchgefühl sagt dir das, wann du raus kannst. Du brauchst die Sicherheit, du brauchst den Cashflow, um dir ein Gehalt auszuzahlen, du brauchst vielleicht auch fixe Abläufe, iterierende Umsätze, die reinkommen. Deshalb kannst du es so nicht beantworten. Ich persönlich hätte schon viel früher rausgehen können, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keine großen, also finanziellen Hürden, die mich irgendwie aufhalten können. Ich hätte viel früher Risk angehen können, bisschen zu spät gemacht, aber in dem Moment, wo du voll reingehst, tut sich auch deutlich mehr. Also das ist genau individuell, aber das Bauchgefühl, ich glaube, signalisiert einem das dann schon, wenn es möglich ist.
Sehr cool.
Aber das heißt, es wäre auch, wenn du sagst, ey, du hast eine coole Idee, definitiv weiter der Weg zu sagen, okay, probier das erstmal nebenbei, neben deinem normalen Job sozusagen aus, wenn du die Zeit oder schaufe dir die Zeit dafür frei und dann probier Stück für Stück deinen normalen Arbeitstag zu reduzieren.
Ja, weil Gründertum wird auch oft gehypt, ne? Du hörst ganz viele Success-Stories, aber es gibt auch so viele Stories, die einfach auch scheitern. Ja, und wo die Gründer auch gut sind, wo es einfach vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, wo manche Dinge einfach, du weißt es ja nie, ne? Das ist einfach ein Komplex.
Viel Glück.
Ja, und ey, das muss man ganz offen und transparent sagen. Und wenn jemand sagt, ich habe eine Idee, ich kündige jetzt meinen sicheren Job, ich würde es nie jemandem empfehlen. Behalt die Sicherheit bei. Du hast ja oft auch die Möglichkeit, zeitlich zu reduzieren oder ein Sabbatical einzulegen. I don't know. Mach das, bau dir dein Baby auf und wenn du merkst, hey, das funktioniert und ich habe den Drive, dann mach langsam den Switch. Und also voll ins Risiko reinzugehen, würde ich niemand empfehlen. Ich glaube, es gibt auch viele, die stürzen ins Unglück, die verlieren sich persönlich, die landen in der Depression. I don't know. Also ich glaube, da gehört viel mehr Transparenz rein in das ganze Thema. Gerade auch wenn du auf LinkedIn oder in irgendwelchen Bubbles unterwegs bist. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist einfach hart. Die ist echt hart. Egal welche Erfolgsstory hier bei euch sitzt oder sonst wo, ne? Das ist einfach so.
Wie gehst du währenddessen dann quasi mit, nennen wir es mal, Druck von außen um? Also, keine Ahnung, mir wurde mit 19 gesagt, schmeiß dein Studium hin und mach Vollzeit dich selbstständig. Oder ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt irgendwie jahrelang im Konzern gearbeitet hast, dass die Eltern dann sagen, ah, das willst du wirklich machen, bist du dir sicher? Nee. So nach dem Motto, gab es dann da auch irgendwie so Sachen? Oder ist eigentlich die ganze Zeit Full Support gewesen?
Grundsätzlich schon Full Support. Also mein damaliges Umfeld, meine damalige Freundin, meine damaligen oder meine Kumpels, auch meine heutigen Kumpels, die haben mich maximal supportet. Klar, von den Eltern ist schon so, ich bin auch der Älteste bei uns, so, ne, studiert und im Ausland gewesen und auch wie er anfangs sagte, so die Konzernkarriere schon so vorbereitet. Ah, willst du nicht doch wieder irgendwie zu Porsche oder ist halt auch schwäbische Traum, ne, bist bei Porsche und am besten noch Teamleiter oder so. Aber ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen konservative Denkweise und die Eltern sind super stolz, egal was du machst. Und ich glaube, diesen Druck, das hast du ja immer, wenn du dich entwickelst. Na, wenn du jetzt in einem Freundeskreis bist, wo, keine Ahnung, alle abends 20 Bier trinken und das ist cool, wenn du halt auf einmal heute sagst, ey, ich trinke jetzt kein Bier mehr, ich mach hier mein Start-up, das ist am Anfang bockelhart, du wirst verarscht, kriegst also bei mir war es nicht so, aber rein, um es mal plakativ zu sagen, yeah, ne, das ist, immer wenn du dich weiterentwickelst als Person, wirst du immer wieder auf Hindernisse stoßen und die musst du halt durchbrechen. Und da musst du diese Selbstzweifel, von denen ich es vorhin hatte, ne, die musst du einfach zur Seite schieben und dann einfach durchziehen und an dich glauben. Und dann legt sich das Ganze auch, ne?
Ich meine, muss ich, glaube ich, mal so ein bisschen so die Frage stellen, welchen Schmerz will ich so durchleben? Weißt du, was ich meine? Und das ist dann auch genau die Antwort auf das, was du gerade gesagt hast. Kannst du ja aussuchen. Entweder willst du sozusagen dann immer den Schmerz fühlen, was wäre, wenn ich sozusagen aufgestanden wäre und hätte jetzt kein Bierchen getrunken, sag ich einfach mal. Oder du musst halt den Schmerz fühlen, so, okay, das sind die Kreise, in denen ich halt irgendwie nicht sein kann, wenn ich dahin will, wo ich hin will. So
ist es, ja.
Fühl ich.
Ja, und es ist auch oft so eine, ist das so oft so eine tiefe Energie, wisst ihr? Also manchmal weißt du ja gar nicht, dass du jetzt unbedingt Gründer werden willst oder Unternehmer. Manchmal bist du ja auch angestellt, aber hast irgendwas in dir drin, weißt du, dass du nicht so 110% happy bist. Und das erstmal rauszufinden und dem nachzugehen, ich glaube, das ist so der Punkt, da würde ich jedem einfach raten, mal in sich zu gehen und mal zu überlegen, was will ich wirklich machen im Leben, ne? Und ist es das die Sicherheit und das tolle Gehalt oder ist es vielleicht eher ein bisschen mehr Risk on, mehr Adventure, vielleicht ein Tick weniger Gehalt mit all den Risiken? Eine Frage, die ich vielleicht noch mitgeben kann, ist ja auch, wenn du was eingehst, frag dich auch mal, wie tief kannst du fallen? Also was kann denn wirklich passieren? Mit Anfang 20, was kann dir wirklich passieren, wenn mal was floppt? Ja, nicht viel, oder? Hast vielleicht 2-3 Jahre vergeudet für einen Haufen wertvolle Erfahrung. Von dem her, das ist, glaube ich, auch mental nochmal so ein Punkt, den du dir stellen kannst, ne, um dich dann wirklich aktiv für etwas zu entscheiden an der Stelle.
Ich glaube, viele Parts davon könnten wir jetzt einfach so rausklippen und Motivationsmusik drunter.
Das wird auf jeden Fall gut funktionieren.
Ja, aber inhaltlich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es macht ja auf jeden Fall Sinn, das genauso zu betrachten.
Cool, ja.
Hast du noch eine Frage, Moritz?
Ich glaube, das macht Sinn sozusagen hier den Schlussstrich zu ziehen. Ja. Ich bin zufrieden, ich bin sehr zufrieden. War sehr, sehr gut.
Freut sehr mich. Cool. Dann lass uns doch noch die zweite Frage stellen, die jeder Podcast-Gast gestellt bekommt. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Nachdem man so 20 Minuten Ratschläge gegeben hat. Was ist denn jetzt der Wichtigste?
Beste Ratschlag, einfach machen.
Einfach machen.
Das ist der beste Ratschlag. Gerade wenn du irgendwie viel grübelst, denkst, egal ob privat, beruflich, ist, glaube ich, einfach machen, umsetzen, Erfahrung sammeln, weniger denken.
Zieht sich aber auch so ein bisschen halt durch, ne? Also einfach mal den neuen Step auswagen oder ausprobieren, dann immer weiter Gas zu geben und dann da halt nicht aufzuhören und immer dran zu bleiben. Ja. Finde ich sehr cool.
Das ist so.
Vor allem, das häuft sich auch. Also ich glaube, in den ganzen 120x Folgen, die wir gemacht haben, ist das jetzt immer wieder oft vorgekommen, dass eigentlich ein cooler roter Faden, der sich da durchzieht.
Cool, ja.
Es ist einfacher, glaube ich, am Ende, als man sich, also diese ganze Prokrastination, was wäre, wenn und sowas, das bringt eigentlich am wenigsten. Aber wenn man, sag ich mal, einfach sagt, also Mehmet Gök hat's mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es rausschneiden muss. Fresse halten und weitermachen.
Ja, ist so.
Wenn man sich das halt irgendwie...
Es gibt auch wahrscheinlich Mund abwischen und weitermachen, die einfache Form davon.
Aber es ist halt eben einfach so. Also manchmal muss man irgendwie einfach Kopf runter durchziehen und nicht so viel links und rechts gucken. Fühle ich komplett.
Ja.
Ferdinand, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Also es ist über eine Stunde geworden, eine sehr, sehr lange Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr macht einen geilen Scheiß. Ihr hat mich jetzt auch irgendwie nochmal gefreut, so hier eine Stunde am Tisch zu sitzen und das alles nochmal von dir erzählt zu bekommen. Das ist, glaube ich, irgendwie einfach eine tolle Geschichte. Ich bin ja mir ziemlich sicher, wenn ein Schwabe sagt, wir laufen in unserem Businessplan sehr, sehr gut dieses Jahr, dass es dann wahrscheinlich ja wirklich achtstellig wird. Das finde ich ja sehr beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall schon mal dann zu dieser Erfolgsgeschichte. Ja, ich glaube, ihr macht dann einen brutalen Job, ihr beiden. Und ja,
ich glaube, das von außen zu beobachten.
Ja, vielen Dank. Nee, vielen Dank auch für die Einladung. Mir sehr viel Spaß gemacht und
sehr gerne.
Genau.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's
gut. Ciao, ciao.
Ciao. Und zum Abschluss noch ein Dank an Chad Armin für den Support in dieser Folge. Wenn du WhatsApp als echten Marketing- und Sales-Channel meistern willst, dann würde ich jetzt empfehlen, einfach mal bei chadarmin.com vorbeischauen. Viel Spaß.